Wir haben heute viel über Mission gehört und ich weiß nicht, woran du als erstes denkst, wenn du das Wort siehst. Mission, Mission. Der ein oder andere denkt wahrscheinlich zuerst an Mission Impossible, oder? Agenten, die in geheimer Mission unterwegs sind. So gern ich Agentenfilme mag, geht es heute nicht um diese Art von Mission, sondern gerade um die christliche Mission, über die wir schon so viel heute Morgen gehört haben. Aber eigentlich kann man auch sagen, dass die christliche Mission auch in gewisser Weise ein Auftrag an uns ist, den genauso auch irgendein Geheimagent haben könnte. Nur unsere Mission ist halt global und vor allem zeitlos. Ich habe mal im Duden nachgeschaut, wie dieser Begriff erklärt werden kann. Und ich habe dort eine gute Definition oder einen guten Satz zur christlichen Mission gehört. Der Satz lautet: Christliche Mission ist die Verbreitung des christlichen Glaubens unter Andersgläubigen und Nichtgläubigen. Kurz und prägnant erklärt. Ich hatte eben gesagt, unsere Mission oder die Mission, von der wir heute reden, ist zeitlos. Stimmt jetzt nicht ganz, denn es gab einen Anfangspunkt. Und zwar gab es diesen Anfangspunkt im Leben von Jesus Christus. Er ist der Auftraggeber. Er ist M, wenn man das in Worten von James Bond sagen möchte. Er hat uns den Auftrag gegeben, hinauszugehen. Und ich denke, die bekanntesten Worte sind der große Missionsbefehl in Matthäus 28. Dort sagt Jesus ja: Geht hin in alle Welt und tauft und lehrt. Ich möchte heute Morgen aber über einen anderen Satz sprechen, den Jesus auch bei dieser Gelegenheit, kurz vor seinem Abschied von unserer Erde, gesagt hat. Wir finden diesen Satz in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ich lese ihn einmal vor. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, Judäa und Samarien und in den entferntesten Gegenden der Erde. Das ist der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, kurz bevor er wieder zu seinem Vater gegangen ist. Und die Ausgangssituation für diesen Satz ist eigentlich eine Frage der Jünger. Die Jünger fragen ihren Herrn: Du bist gerade auferstanden, du bist jetzt mit uns unterwegs und du sagst, du wirst gehen, du willst deinen Heiligen Geist senden. Heißt das jetzt für uns, dass du gleich oder bald dein Reich aufbaust? Darauf haben die Jünger gewartet. Die 3 Jahre, die sie mit Jesus unterwegs waren, schwebte ihnen das die ganze Zeit vor. Und jetzt fragen sie ihn: Wirst du jetzt dein Reich aufbauen? Und Jesus' Antwort ist zweigeteilt. Er sagt zum einen, dass sie leider nicht erfahren werden, wann dieser Zeitpunkt ist. Sagt er ihnen nicht, wird er ihnen auch nicht sagen. Und der zweite Teil der Antwort besteht aus diesem Vers, aus einem Versprechen und einer Mission, einem Auftrag. Wenden wir uns zuerst dem Versprechen zu. Ich lese nochmal den ersten Teil des Verses. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Also bevor Jesus uns überhaupt einen Auftrag gibt, befähigt er uns dazu, diesen Auftrag zu erledigen. Er verlangt nichts von seinen Nachfolgern, was sie nicht leisten können, weil er genau weiß, was für eine Kraft in seinem Geist steckt, der ja auf sie kommen wird. Daran erinnern wir uns jedes Jahr an Pfingsten. Vor einigen Wochen haben wir das auch gemacht und unter anderem auch diesen Vers dabei betrachtet. Jedes Jahr an Pfingsten erinnern wir uns daran, dass Jesus seinen Nachfolgern damals und auch heute jedem seiner Nachfolger heute seinen Geist gibt. Es gibt keinen Christen, keinen Nachfolger Jesu, der diesen Geist nicht hat. Und daraus ergibt sich dann die Mission. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und in den entferntesten Gegenden der Erde. Das ist die Mission, kurz und prägnant von Jesus zusammengefasst. Weil wir alle, die wir Jesus nachfolgen wollen, seinen Geist bekommen haben, gilt uns allen auch genauso der Auftrag, den er damals seinen ersten Nachfolgern gegeben hat. Und die Mission lautet in meinen Worten, Botschafter Jesu zu sein. An Pfingsten haben wir darüber gesprochen, dass Christen Christus bezeugen. So könnte man es auch zusammenfassen. Christen bezeugen Christus. Das ist unsere Mission, das ist der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, als er noch hier auf der Erde war. In der eigenen Stadt, in unserem eigenen Land und weit über diese Grenzen hinaus. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir alle Haus, Beruf, Familie und alles, was uns hier so schön gefällt, zurücklassen müssen. Dieser Auftrag gilt nicht allen in dieser Weise, aber einigen von uns vielleicht. Hast du dir diese Frage schon mal gestellt? Möchte Gott dich vielleicht woanders haben? Der Dozent, der in meiner Ausbildung Missionswissenschaften unterrichtet hat, wurde, als er noch jugendlich war, von seinem großen Bruder gefragt, hat Gott dich dazu berufen, in Deutschland zu bleiben? Er sagte, nee, ja dann, was machst du noch hier? Also so kann man diese Frage auch betrachten. Wir haben alle die Mission. Die Mission gilt uns allen. Über den Ort lässt Gott aber mit sich reden. So könnte man das vielleicht zusammenfassen. Die Mission gilt uns allen, aber über den Ort lässt Gott mit sich reden. Und wenn ich diese Mission so vor Augen habe und darüber nachdenke, was meine Rolle vielleicht aktuell ist, wie ich diesem Auftrag gerecht werden kann, dann bekomme ich etwas Zweifel. Karin sagte es eben in der Moderation, in Deutschland treten immer mehr Leute aus den großen Kirchen aus. Ich habe nicht den Eindruck, dass viele Menschen in meiner Nachbarschaft irgendwie großes Interesse an dem Glauben hätten, dass sich viel in ihrem eigenen Leben bewegt, dass sie große Schritte auf Jesus zumachen. Den Eindruck habe ich meistens nicht. Und dann stelle ich mir die Frage, hat mein Glaube überhaupt noch Zukunft? Lohnt es sich, Botschafter zu sein für diesen Jesus? Man könnte ganz verschiedene Antworten auf diese zweifelnde Frage geben. Mir helfen da auch manchmal einfach ganz knallharte Zahlen. Ich weiß, dass es nicht jedem so geht, dass Zahlen helfen. Mir schon. Und deshalb möchte ich mal mit euch ein paar Zahlen zu diesem Thema wälzen. Vielleicht werden sie euch auch etwas Hoffnung machen, wie sie mir Hoffnung gegeben haben. In den letzten 100 Jahren gab es ganz, ganz große Veränderungen in der Weltchristenheit. Wenn wir uns einmal vor Augen führen, 1910 lebten ungefähr 80% aller Christen, 80% aller Christen, also alle Leute im weitesten Sinne, die sich zum christlichen Glauben zählen, in der westlichen Welt. Westliche Welt heißt in erster Linie natürlich Europa, Nordamerika, aber man kann es ruhig etwas weiter fassen, also die Nordhalbkugel in etwa. Aber natürlich in erster Linie Nordamerika und Europa. 80% 1910 in diesem Bereich. 2010, 100 Jahre später, hat sich das verändert? Klar, wie stark? 2010 sind es nur noch 41%. 41. Und diese Zahl darf uns natürlich nicht zu stark die Hoffnung rauben. Natürlich sind in der westlichen Welt weniger Leute da, die sagen, ich bin Christ. Aber die Zahl hat sich vor allem so stark verändert, weil in den anderen Teilen der Welt so viele Menschen Jesus Christus als ihren Herrn angenommen haben, weil sie an ihn glauben und diese Bewegung vom Norden nach Süden ganz, ganz stark da war. Europa und Amerika waren stark darin, Leute auszusenden in andere Länder. Diese Länder haben selber Missionare in ihr Umfeld ausgesandt. Und so ist dort eine riesige Bewegung entstanden. Ganz, ganz viele Menschen glauben heute in diesen Ländern, wo vor 100 Jahren noch niemand den Namen überhaupt kannte, an Jesus Christus. Außerhalb von unserer westlichen Welt wächst die Zahl der Christenheit schneller als die weltweite Bevölkerung. Das könnte uns Hoffnung machen, oder? Weltweit wächst die Zahl der Christen schneller als die Bevölkerung. Das liegt aber nicht in erster Linie an Europa und Nordamerika. Und das ist das, was uns wahrscheinlich stark verunsichern kann. Ich möchte dieses Wachstum mal mit einem kleinen Rechenspiel veranschaulichen. Jetzt nicht die weltweite Christenheit, sondern die Evangelikalen in 2010. Natürlich könnte man jetzt lange darüber diskutieren, wer sind Evangelikale. Die Statistik, die ich dazu bekommen habe, die sehr, sehr ausführlich war, geht von Evangelikalen bei den Leuten aus, die sich zu einer Gemeinde zählen, die sich selbst als evangelikal bezeichnet. Und da gibt es dann natürlich auch verschiedene Schätzungen, aber ich habe mal eine konservative Schätzung mitgebracht, die geht davon aus, dass weltweit 285 Millionen Christen sich als evangelikal bezeichnen würden. 285 Millionen. Andere Schätzungen, die durchaus optimistischer sind, gehen von fast der doppelten Zahl aus, 550 Millionen. Aber wir machen mit dieser Zahl weiter. Weltweit wächst der evangelikale Glaube im Schnitt um 2% pro Jahr. 2% pro Jahr. Wenn man das jetzt an dieser Zahl runterrechnet, sind das ungefähr 6 Millionen pro Jahr. 6 Millionen Menschen pro Jahr. Dazu zählen also Menschen, die neu an Jesus Christus angefangen haben zu glauben und sich einer Kirche angeschlossen haben, die sich evangelikal bezeichnet. Natürlich wird diese Zahl etwas reduziert durch Leute, die aus anderen Kirchen dazukommen. Das muss man natürlich sagen. Das verheimlichen diese Statistiken manchmal etwas oder erwähnen es nicht, ist aber vermutlich Tatsache. Wenn wir das jetzt noch weiter runterrechnen pro Tag, 16.500 Menschen an jedem Tag, den wir leben, statistisch gesehen, 16.500 Menschen. In unserem Gottesdienst, der 90 Minuten geht, sind es ungefähr 1.000. Jede Minute 12. Cool, oder? Wenn ich mir zumindest diese Zahlen vor Augen halte, dann hilft mir das. Dann motiviert mich das. Und ich hoffe, ihr könnt das ein Stück weit mitnehmen. Natürlich sind diese 1.000 Leute in den 90 Minuten größtenteils nicht in Europa oder Nordamerika zu finden. Sie leben in Südamerika, in Afrika, in Asien, in diesen Bereichen. Dort kommen momentan sehr, sehr viele Menschen neu zum Glauben und entscheiden sich für Jesus Christus. Viele Jahrzehnte lang haben wir auf unserem Kontinent den Segen erlebt, wie Menschen zum Glauben gekommen sind, durch die Reformation zum Beispiel ganz viel in Bewegung geraten ist und so 80% der weltweiten Christenheit in Europa und Nordamerika lebte. Und andere Länder, andere Teile der Welt haben dafür eine Durststrecke erlebt. Heute hat sich das auf den Kopf gestellt. Heute erleben wir ein Stück weit diese Durststrecke. Wir bekommen es nicht mit, wie Gott so richtig stark am Wirken ist. Aber jetzt ist es in anderen Teilen der Welt so, dass Gott dort total aktiv ist und wir gerade eine Durststrecke erleben. Wer weiß, ob sich das vielleicht in den nächsten Jahren ändert. Wir können dafür beten. Das wirft also ein etwas anderes Licht auf meinen Glauben, gibt mir etwas mehr Selbstvertrauen, davon zu reden, weil es nicht so ganz unnatürlich zu sein scheint, wie es mir vielleicht manchmal am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft vorkommt. Was kann ich ganz praktisch tun? Und damit möchte ich abschließen. Was kann ich ganz praktisch tun? Der Auftrag lautet, damals wie heute, Botschafter für Christus zu sein. Christen bezeugen Christus. Das wird immer so bleiben. Der Ort und die Art und Weise verändert sich, der Auftrag bleibt gleich. Wir können also beten, wir können spenden für die weltweite Christenheit, wie Chris es auch gerade gesagt hat, für sie in der Türkei, aber auch für Missionare in anderen Ländern, auch für Missionare aus unserer Gemeinde. Vielleicht kennt der ein oder andere diese Folie. Sie läuft meistens hier am Beamer, wenn die meisten von euch noch nicht da sind. Also vor dem Startpunkt unseres Gottesdienstes, wenn man um Punkt 10 kommt, wird man diese Folie vermutlich noch nicht so oft gesehen haben. Das sind unsere Missionare, die gerade unterwegs sind. In ganz unterschiedlichen Teilen der Erde. In der Mitte Heike und Martin Dolan in Zypern, die dort unter anderem ein Gebetshaus aufgebaut haben und ihren Dienst auf diese Weise dort tun. Links Karl und Regina Gustafsson mit ihren Kindern. Anfang des Jahres waren sie ja bei uns, haben hier gepredigt, hatten einen Hauskreisabend gestaltet für uns alle und ihren Dienst unter den Bewohnern des Reservats, wo sie leben in Kanada, vorgestellt. Julian Schön, einer der FSJler unserer letzten 12 Monate, der in Papua-Neuguinea unterwegs war. Wir können auch für ihn beten. Wir können ganz besonders für seine Rückreise beten. Dienstagabend wird er wieder in Deutschland sein. Sein FSJ geht auch zu Ende. Wir können auch für Robin Remov beten, der gerade auf den Philippinen ist. Er erscheint hier nicht, weil er eine Jüngerschaftsschule, eine Bibelschule macht mit Missionseinsatz. Und in dem Zusammenhang ist er gerade auf den Philippinen und versucht dort Menschen für Jesus zu erreichen, die Mission zu erfüllen, so wie er es gerade tun kann. Wenn ihr jetzt denkt, das hört sich gut an, darüber weiß ich aber viel zu wenig, könnt ihr gleich nach dem Gottesdienst hinten links an den Tisch gehen. Dort haben wir ganz verschiedene Unterlagen ausgelegt. Zum Beispiel vom Robin, den letzten Freundesbrief, den er verschickt hat, den könnt ihr euch dort mitnehmen oder ihn durchlesen. Aber wir haben auch genauso den monatlichen Missionsgebetsbrief ausgelegt. Jeden Monat verschickt Renate König, die heute leider nicht dabei sein konnte, einen Missionsgebetsbrief von unseren Missionaren und Kurzzeitlern, den wir abonnieren können. Wenn ihr daran Interesse habt, liegt hinten auch die Liste dazu aus. Tragt euch ein und dann könnt ihr so an dem Auftrag, den wir als Christenheit und als Gemeinde ganz konkret haben. Also vergesst beim Rausgehen hinten die 2 Tische nicht, schaut euch dort um und nehmt euch Impulse mit. Unser Auftrag ist die Mission. Und ich denke, wir sind dazu aufgefordert, immer wieder eine Frage zu stellen. Wie kann ich diesen Auftrag momentan nachkommen? Wie kann ich diesem Auftrag momentan nachkommen? Wir hören jetzt ein Instrumentalstück und können vielleicht für uns in dieser Zeit diese Frage anfangen zu beantworten und vielleicht heute am Mittagstisch weiter ausführen. Amen.